Ihr möchtet heute etwas geistlich betrachten, das vielleicht das Hauptproblem des ehrlichen Gläubigen darstellt, der Gott wirklich dienen möchte. Und zwar, der Mensch neigt, und das kommt von seiner gefallenen Sündenatur, der Mensch neigt dazu, immer seinen eigenen Kopf durchzusetzen, immer nach seinen eigenen Regeln und Maßstäben auch geistliche Dinge zu betrachten. Und das ist für biblische Sachverhalte und Dinge oft die größte Gefahr. Auf diese Art und Weise sind die meisten geistlichen Richtungen innerhalb der Gläubigen, aber auch Sekten und Verführungen entstanden. Und aus diesem Grund ist auch viel Elend über die Gläubigen gekommen. Und zwar, das hat auch mit dem zu tun, dass wir von unserer Sündenatur her fühlen, ich sage ausdrücklich fühlen, weil das ein seelischer Vorgang ist, dass wir Gott etwas schuldig sind. Der große Lehrer vom Pastor Wilhelm Busch, der Karl Heim, sagte, das sei auch der Grund, warum die heidnischen Völker Opfer darbringen, indem sie versuchen, Gott zu versöhnen. Wir wissen, dass es nicht geht. Aber selbst wenn ein Mensch begriffen hat, dass er sich selber nicht erlösen kann, dass er Herr Jesus braucht und dass er nur durch sein kostbares und teures Blut gerettet wird, dann ist im Menschen immer noch dieser Rest in seinem seelischen Bereich drinne, von seiner alten Sündennatur her, der instinktiv den Drang hat, Gott etwas zu bringen, etwas zu tun. Und oft ist es so, wenn dann der Mensch, und da kommt auch die ganze Gesetzlichkeit her, die falsche Gesetzlichkeit, wenn da ein Mensch dann plötzlich Dinge tut, so wie er es glaubt, wie es richtig ist, Gott zu dienen, das hat auch mit Hingabe zu tun, mit Opfer zu bringen. Und die sehen manchmal wunderbar aus, diese Dinge. Wenn ein Mensch das tut, dann ist er innerlich, seelisch befriedigt und glaubt, dass Gott dann auch mit ihm zufrieden sein muss. Was aber ein großer Irrtum ist. Man sieht diese Begebenheit, ich möchte es jetzt nicht lesen, sondern sie ist uns ja alle bekannt, auch in Matthäus 17 auf dem Berg der Verklärung, wo ja die Jünger mit dem Herr Jesus dann erleben, wie er plötzlich seine übernatürliche, göttliche Wesensgestalt offenbart und dann wunderbare Dinge passieren auf diesem Berg. Und dann bricht es zum Beispiel beim Petrus durch, der dann sagt, er will Hütte bauen für den Herr Jesus, für Mose, für Elia, er will hier etwas tun. Und es ist genau das, was hier der Mensch empfindet. Der Herr Jesus offenbart sich und anstelle, dass man hier an Beten niedersinkt, versucht man etwas zu tun. Und dann greift Gott der Vater selber ein und sagt ihnen klipp und klar, was er will. Es steht in Vers 5. Gott redet aus dieser Wolke und sagt, dies, nämlich der Jesus, ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Und dann brechen die Jünger praktisch innerlich zusammen, vor allem auch der Petrus, und hört auf mit diesem geistlichen Unsinn, dass sie Gott etwas bringen wollen. Und plötzlich heißt es dann in Vers 8, am Ende, als es vorbei ist, sahen sie nichts als Jesus allein. Und genau das ist der Kernpunkt, was Gott eigentlich will. Unsere religiöse Natur, unser geistlicher, fleischlich-geistlicher Instinkt bringt uns immer wieder dazu, dass wir entscheiden, was Gott will. Dass wir versuchen, ihm das zu bringen, was wir glauben, dass es richtig ist. Und das ist geistlich einfach ein Fehler. In Johannes 6, Vers 28, da sagen die Jünger, zum Herr Jesus, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Das ist genau letztendlich dieser Gedanke. Was soll ich tun, um Gott wohlgefällige Werke zu tun? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat, nämlich an den Herr Jesus. Er sagt also praktisch, ihr sollt keine eigener, seelischer, frommer, religiöse Werke tun, sondern ihr sollt an den Herr Jesus glauben. Der Jakobusbrief sagt uns, dieser wahre Glaube an den Herr Jesus wirkt dann automatisch Werke. Das ist nur Folge. Aber das ist ungeheuer schwer für auch den ernsthaften Gläubigen, dass er diese Dinge unterscheidet, weil es steckt einfach in ihm drin. Paulus erklärt es dann, und zwar, er hängt es am mosaische Gesetz auf. Das ist typisch auch für seine Argumentation. Das ist wunderbar, wie das hier von Gott uns das dargelegt wird. Er sagte Galater 2, 19 und den Folgeversen. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Die Bibel sagt ja in Römer 7, 4, dass ich durch den Leib des Christus, also das heißt praktisch, wenn ich in den Leib des Christus hineingefügt werde, wenn ich wieder geboren werde, wenn ich gerettet werde, dass ich dann fürs mosaische Gesetz sterbe oder richtigerweise gestorben bin. Und hier haben wir eine ganz zentrale geistliche Wahrheit. Ich bin dann tot fürs mosaische Gesetz und Gott will jetzt, dass ich glaube, und wenn ich richtig glaube, bringe ich automatisch die richtigen Werke. Da brauche ich kein mosaisches Gesetz mehr. Darum sagt die Bibel, Christus ist das Ende des Gesetzes. Und jetzt erklärt der Herr Jesus, was da passiert ist. Und zwar, er benutzt als Sprachrohr Paulus, der große Apostel der Heiden. Der Jesus erklärt uns durch den Paulus, was er hier letztendlich in der Wiedergeburt getan hat, was er in unsere Herzen bewirkt hat. Er sagt nämlich, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Er sagt also, wenn man hier versucht, Gott etwas zu bringen, anstelle zu glauben, anstelle im Glauben anzunehmen, dass man mit Christus gekreuzigt ist, dass man eigentlich nur noch im Sohn Gottes leben muss und dass aus diesem Glauben, aus dieser Hingabe automatisch die Werke kommen, wenn man das verwirft und sich wieder indirekt, das ist ja keine Willensentscheidung, sondern man merkt gar nicht, dass man das in Wirklichkeit tut, sich wieder am mosaische Gesetz zuwendet und glaubt, dann ist Gott mit uns zufrieden, dass man dann letztendlich die Gnade Gottes sogar verwirft. Und das ist eigentlich dramatisch. Wir können uns viele Enttäuschungen und den anderen Menschen, die dann von uns enttäuscht werden, können wir uns ersparen, wenn wir letztendlich diese geistlichen Wahrheiten annehmen. Und jetzt haben wir natürlich ihre Zeit durch diese Seuche, die hier endzeitlich über uns gekommen sind wir plötzlich in einer Situation, wo wir stillgelegt werden, wo wir gar nicht mehr die Möglichkeit haben zu tun, wie wir es gewöhnt sind. Wir sind plötzlich in gewisser Weise ausgeschalten. Das heißt, Gott hat uns auch ruhig gestellt. Und das gibt für viele Gläubige eine Krise, weil sie empfindet jetzt, ich will doch was tun, ich will doch was, ich will Versammlung, ich will evangelisieren, ich will vorwärts gehen, ich will irgendetwas tun. Und sie merken nicht, dass man in Wirklichkeit sich dem Herr Jesus hingeben muss, dass man vor ihm stehen muss und dass er dann, wenn mein Glaube voll auf ihn gerichtet ist und sich ihm im Glaube hingibt, dass er dann alles regelt und auch lenkt und leitet, wie es vor ihm wohlgefällig ist. Ich sage es einmal ungeschützt, also nicht ein religiöses, seelisches, geistliches Tun, sondern einfach eine Hingabe an den Herr Jesus und ein Reagieren auf ihn. Kolosser 1, 16 bis 19, dieses berühmte Kolosser-Kapitel mit diesem berühmten Abschnitt, sagt, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Die Bibel erklärt dann weiter, dass er uns durch sein Blut erlöst hat und dass das eigentlich das ist, was Gott will. Aber die Bibel sagt hier ganz klar, alles von ihm, durch ihm, zu ihm. Es dreht sich alles nur um den Herrn Jesus. Wenn wir jetzt geistlich richtig innerlich aufgestellt sind, das heißt im Geiste wandeln, dann dreht sich letztendlich unser geistliches Leben nicht um unser Tun, sondern um unsere Haltung dem Herrn Jesus gegenüber, um unsere Hingabe. Der Jesus sagt in Lukas 9, 23 und 24, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, das steht im griechischen Psyche, also sein Seelenleben, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben oder Seelenleben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Das sagt die Bibel was interessant. Sie sagt, ich muss mein Kreuz aufnehmen. Die Gläubigen haben jetzt in dieser falschen seelischen Frömmigkeit, die ja sehr stark verbreitet ist, gelehrt, und es ist allgemein verbreitet, dass man die Dinge so sieht, dass das Kreuz auf sich zu nehmen bedeutet, seine Last und das, was mir Gott an Prüfung, an Krankheit, an Not, an Sorge auferlegt hat, dass ich das tragen muss. Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, die Bibel kennt so einen Gedanken gar nicht. Sondern das Kreuz hat eine ganz andere Funktion. Die Bibel sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin tot. Der Jesus starb am Kreuz, wenn ich mit ihm gekreuzigt bin, bin ich tot. Das heißt, ich bin tot für das mosaische Gesetz, ich bin tot für das Religiöse, ich bin tot für das eigene, tot für die falschen Werke, tot für das falsche Streben, tot für eine falsche Hingabe, tot für dieses geistlich-seelisch fromme, oft faszinierend anzusehende Geistesleben, das in Wirklichkeit nicht von Gott gewirkt ist, nicht vom Heiligen Geist ist, sondern von einer religiösen, seelischen Empfindung hervorgebracht wird, für das bin ich tot. Und die Bibel sagt, Paulus ist unser Vorbild. In 1. Korinther 11, 1 sagt er, er hat uns das vorgemacht, wie man das macht. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. In Römer 1, 1 erklärt er etwas, und das sind so Dinge, wo man einfach drüber liest. Da steht eigentlich eine ganz einfache Aussage. Paulus, Knecht Jesu Christi. Und dann sagt er, sei Berufung, er ist Apostel fürs Evangelium und so weiter. Knecht, das ist das altdeutsche Wort von jemand, der praktisch je nach Lage zwangsmäßig oder auch freiwillig dienen musste. Im Griechischen steht hier Doulos und das ist der Sklave. Das heißt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Ein Sklave hat keinen eigenen Wille, ein Sklave hat keine eigenen Rechte, sondern ein Sklave dient nur seinem Herrn. Das ist genau der Gedanke, den die Bibel bringt, wie man Gott dient. Die Jünger fragen, was soll ich für Werke tun? Und Gott sagt zu ihnen, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Jesus sagt ihnen, ihr sollt keine Werke tun, sondern mich glauben. Das ist das Werk, das Gott, der Vater, will. Jetzt kommt natürlich das Problem. Das würde ja bedeuten, dass es nur noch eine Rolle spielt, was ich vom Angesicht Jesu bin und tue und was ich dann ausführe. Dann würde ich ja von der Menschenmeinung vollständig unabhängig sein. Galater 1, 9 und 10, hier geht Paulus ganz dramatisch vor. Er sagt, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, was ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus oder ein Sklave. Das heißt, Paulus sagt ganz einfach, ich darf nicht nach den Menschen gehen, auch nicht das, was sie von mir erwarten. Ich bin jetzt 46 Jahre gläubig. Die Gnade Gottes hat hier ein wunderbares Werk getan, aber ich habe diese Prozesse alle durchlaufen müssen, teilweise mit bittersten Niederlagen, bittersten Erfahrungen. Und ich habe auch diese Dinge erlebt, wo man einfach den Menschen, und zwar jetzt nicht irgendwie menschlich, fleischlich, seelisch, sondern will geistlich auch den Leuten, die man für Kapazitäten, große Brüder nennt, man will denen gefallen. Ist aber genauso falsch. Die Bibel kennt es überhaupt nicht, dass ich Menschen gefalle, sondern nur, dass ich Gott gefalle. Der Herr Jesus ist mein Herr, ihm muss ich gefallen und durch ihn, dem Vater im Himmel, aber doch nicht den Menschen. Und er zeigt hier eindeutig, dass wir nicht nach Menschenmeinungen gehen sollen. Wenn ich nämlich mich nach den Menschen richte und denen gefallen will, dann bin ich kein Sklave Jesu Christi. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn du in Gemeinde gehst, wo bestimmte Lehrer verpönt sind, selbst wenn sie biblisch richtig sind, dann bist du ein Aussätziger. Und es spielt oft bei so eingefahrenen Denominationen, die ganz klare Lehrvorgaben haben, spielt es gar keine große Rolle, dass die Bibel eventuell hier was anderes sagt oder was anderes lehrt oder es zwei Möglichkeiten gibt, sondern die Gemeinde hat sich festgelegt. Mir sagte das einmal auf einer Konferenz, oder hat es nicht mich persönlich angeredet, sondern uns als Zuhörer, sagte jemand, wir haben uns bezüglich dieser Lehrfrage festgelegt. Ich glaube, dass die Lehrfrage mit ihrer Festlegung von Ihnen falsch verstanden wird und falsch festgelegt wurde. Aber dann ist so, wenn du dann in den Reihe bist, ich habe das dann auch geäußert, dass ich das wohl anders sehe, in kleinem Rahmen, dann wollte man mich sofort in die Einzelseelsorge nehmen. Ich habe sie dann abgewiesen und habe gesagt, nö. Es ist einfach so, wir müssen lernen, vor Gott in Christus zu leben. Natürlich hat Gott in der Gemeinde Dienste gegeben. Epheser 4, 11 bis 16 zeigt, dass zum Beispiel durch das Lehramt Gott der Gemeinde die biblische Lehre darreicht. Dazu brauchen wir Berufung, um das weiterzugeben. Wenn dann die Menschen das hören, dann können sie es vom Wort Gottes her prüfen, ob es sich so verhält. Und dann nehmen sie es ganz einfach an. Dann reagieren sie nämlich nicht auf den Menschen, sondern auf das Wort Gottes. Und das ist das, was Gott will. Und das hat mit Hingabe zu tun. Und wenn man das tut, dass man sich Gott hingibt, dass man sich immer Jesus hingibt, ihm dient und nicht nach dem Menschen geht, sondern nach ihm, dann passiert etwas. Und das ist faszinierend in Römer 12. Ich lese uns die ersten zwei Verse. Ich ermahne euch nun, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges und heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Da sagt die Bibel, ich soll mich hingeben, und zwar mit dem Leib. Warum Leib? Warum nicht Geist? Warum nicht Seele? Das ist einfach, der Leib ist das, was Geist und Seele letztendlich, ich sage es mal so, auslösen. Mein Körper tut es dann. Also das hiermit ist gemeint, was wirklich dann realisiert wird. Und zwar, er sagt, das ist ein Gott wohlgefälliges Opfer, und da steht im Griechischen, und das ist hochinteressant, da steht Thysian, das heißt Schlachtopfer. Das heißt, ein Schlachtopfer musste getötet werden. Da ist wieder der Gedanke drin, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin gestorben bei der Wiedergeburt, ich bin tot für das ganze Religiöse. Wenn ich Gott wirklich diene, bin ich ein Schlachtopfer, dann bin ich getötet. Und zwar fürs Gesetz, für mein Ich, für die Sünde, für die eigenen Vorstellungen, für alle diese Dinge. Jetzt sagt die Bibel, wir sollen uns nicht diesem Weltlauf anpassen. Das heißt, nicht denken, wie diese Welt denkt. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen in der Gemeinde Jesu nie die Mittel dieser Welt zulassen, sondern immer nur die Mittel, die Gott gibt. Wir dürfen nie die Denkweise dieser Welt zulassen. Der, wo intelligent ist, und der, wo vielleicht das größte Mundwerk hat oder der psychisch am stärksten ist, ist der, der vorne an der Gemeinde das Sagen hat. Sondern es hat hier eine ganz andere Regel. Die Regel lautet, Gott bestimmt, wer das Sagen hat. Er gibt Gnadegaben, die vielleicht er gar nicht hat von Natur aus. Er bestimmt es und nicht wir. Also nicht denken wie diese Welt, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Sinn ist hier Nous, die Einstellung, die Gesinnung. Das heißt, ich muss mich, und das steht im Passiv, ich muss mich hier verwandeln lassen. Das heißt, ich muss Gott an mir wirken lassen, dass er mein Denken verändert. Dass er mich so verändert, dass ich nicht mehr denke, ich muss Gott Werke bringen, sondern dass ich ganz klar der biblische Befund annehme, da muss meine Gesinnung verändert werden, dass ich mich im Herr Jesus auf der Altar lege, mich ihm hingebe und dann warte, was er aus dieser Hingabe heraus bei mir für Werke wirkt. Dann ist nämlich er der Wirkende und nicht ich. Also meine Hingabe bezieht sich auf ihn und nicht auf Dienste, nicht auf ein Werk, nicht auf Besonderheiten. Oft hat man den Eindruck, wenn ich im Reich Gottes arbeite, schufte, was tue, dann bin ich bei Gott angenehm. Aber die Bibel sagt was anderes. Wenn ich mir im Herr Jesus hingebe, bin ich angenehm. Wenn er mich dann an die Arbeit sendet, das ist was ganz anderes. Wenn er mich schickt, und zwar nachdem ich mich ihm hingegeben habe, dann schickt er mich nämlich an die Arbeit. Und das ist dann das, was geistlich echt ist. Das ist dann nichts mehr Seelisches, das ist nichts Menschliches mehr, sondern das ist dann wirklich der Wille Gottes getan. In 2. Korinther 8,5 zeigt Paulus, wie das geht. Da ging es jetzt um eine konkrete Hingabe, auch wo man andere helfen musste, aber es spielt keine Rolle, es geht hier um den Grundsatz. Vers 5. Sondern sich selbst gaben sie hin. Also es gibt sich jemand hin, dem er was tut. Aber wie geht es? Zuerst dem Herrn. Die Leute sind nicht hingegangen und haben die Not angegangen, sondern sie haben sich zuerst dem Herrn Jesus hingegeben und dann uns durch den Willen Gottes. Sie haben sich also dem Herrn Jesus hingegeben und er hat ihnen dann gesagt, so, jetzt hilf dem. Das war der Wille Gottes. Und dann haben sie es getan. Sie haben aber es nicht getan, weil es eine Not gab. Sie haben es nicht getan, weil Menschen hier bedürftig waren, sondern sie haben es getan, weil der Herr Jesus es sie geheißen hat. Und das ist der große Unterschied. Wir glauben immer, wenn wir eine Not sehen und dann helfen, wenn wir reagieren, dann ist es richtig. Ist oft falsch. Sondern richtig ist, wenn wir die Not sehen, uns dem Herr Jesus hingeben und wenn er uns dann praktisch von sich aus zu dieser Not hinschickt, um sie zu beheben, dann ist es richtig, dann ist es der Wille Gottes. Wenn er mich aber nicht hinschickt, dann muss ich es aushalten, auch geistlich, fleischlich, seelisch, körperlich, Anführungszeichen, religiös, dass ich eventuell eine Not sehe, aber Gott will gar nicht, dass ich etwas tue. Vielleicht ist die Not von Gott eine Erziehungsmaßnahme für denjenigen. Und wenn ich jetzt helfe von mir aus seelisch, dann pfusche ich Gott ins Handwerk, weil ich seinen Erziehungsprozess zerstöre. Aber wenn ich mich immer so wie in 2. Korinther 8,5 am Herr Jesus hingebe, dann passiert etwas, dann werde ich letztendlich das tun, was er will, und dann werde ich das Richtige tun, und dann bin ich wieder bei Johannes 6, 28 und Folgeverse, dann tue ich das Werk Gottes. Und dann kommt das Echte zustande. Und nur so kann man dem Herr Jesus wirklich dienen. Und dann passiert ganz viel Elend im Reich Gottes nicht. Natürlich werden alle, die nicht geistlich gesinnt sind, alle, die fleischlich sind, alle, die religiös sind, alle, die letztendlich noch von dieser falschen Gesetzlichkeit geprägt sind, werden für mich kein Verständnis haben. Weil sie verstehen ja nicht, was Gott hier will. Dramatisch. Aber spielt ja keine Rolle. Paulus sagt klipp und klar, ich darf dem Menschen nicht gefallen wollen. Es muss mir egal sein. Ich muss nur so leben, dass ich ihm gefalle und er letztendlich mich benutzen kann, wie er will, nicht wie ich will. Die Bibel nennt es unter anderem, naja, es ist jetzt ein bisschen weitgehend, aber in Römer 8, 29, das ist auch die Verwandlung in sein Bild. Dann werde ich nämlich so reagiere, wie der Herr Jesus reagiert hat. Ich werde sein, wie er war. Das ist die letztendliche Verwandlung. In 1. Petrus 4,10 sagt die Bibel, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Er sagt, ich soll Gott dienen, und wenn ich jetzt 2. Korinther 8,5 dazu nehme, mit der Gnadengabe, die ich von Gott erhalten habe, nicht mit meiner eigenen Fähigkeit, sondern mit dem, was Gott mir gibt, und zwar indem ich mich dem Herr Jesus hingebe, als ein guter Haushalter, und zwar dann wird die Gnade Gottes nämlich wirken. Es ist nämlich nie meine Fähigkeit, nie meine letztendlich, ich sage es mal so, Treue oder ähnliche Dinge, sondern es ist immer letztendlich die Gnadengabe Gottes und die mannigfaltige Gnade Gottes, die hier durch mich wirkt. Der Handel ist immer der Herr Jesus, nicht ich. Darum bekomme ich auch nie Ehre, sondern immer nur er. Das ist das, was Gott will. Ich muss Gott so dienen mit dieser Herzenshaltung, aber dazu gehört, dass ich mich zuerst ihm auf den Altar lege, ihm hingebe. Euch ist klar, das ist der geistliche Tod fürs Religiöse. Das ist der geistliche Tod für meine eigene geistliche Sicht. Das ist der geistliche Tod für viele Hingaben, die gar nicht göttlich sind, sondern die letztendlich fleischlich, gesetzlich sind, die Gott gar nicht will. Und wenn ich mich so ihm hingebe, dann kommt wieder Epheser 4:11-16. Dann wird er als Haupt, ich möchte es einfach beschreiben, durch mich, durch die Gnadengabe, die er mir gegeben hat, wird er hineinwirken in die Gemeinde und dann wird das Echte geschehen. Und dann werden die Leute ihm entgegenwachsen und nicht uns entgegenwachsen, nicht der Gemeinde entgegenwachsen, nicht einer Richtung, nicht einer Lehre, sondern Herr Jesus. Und im Zentrum ist dann nur Jesus allein. Wie auf dem Berg der Verklärung. Am Schluss, wenn das richtig läuft, sehen die Menschen nichts als Jesus allein. Und das ist das, was Gott will. Wir dürfen etwas nie vergessen. Die Bibel sagt es uns ziemlich radikal und deutlich, dass Gott, der Vater, ein eifersüchtiger Gott ist. Und zwar, er ist ein eifersüchtiger Gott und er geht dann so vor, dass er auch die Ehre seines Sohnes verteidigt. Er will, dass sein Sohn verherrlicht wird, dass sein Sohn im Mittelpunkt ist, dass die Gläubiger ihm dienen, Herr Jesus, dass er sich ihm auf den Altar legt, sich vor ihm gebrauchen lassen. Er ist das Haupt der Gemeinde, er gibt die Berufungen, er gibt die Dienste. Wisst ihr, ich kann doch nicht hingehen und einfach sagen, der und der soll predigen, der und der soll Kinderarbeit machen, der und der soll Ältester sein, der und der soll evangelisieren, sondern es ist doch der Herr, der das entscheidet. Die Gemeinde ist doch nur ein Rahmen, wo der Herr drin wirkt. Und wir sind nur unnütze Knechte, die hier mitarbeitet. Und auch selbst die Ältesten sind nur Menschen, die von Gott her als Aufseher, so nennt es die Bibel, praktisch gucken sollen, dass die geistliche Prinzipien und Linie eingehalten werden, sonst gar nichts. Aber letztendlich dienen wir nicht in erster Linie einander, das ist nur eine Folge. Wir dienen zuerst dem Herr Jesus und dann erst untereinander, weil er uns dann nämlich dann zum Dienst hinsendet. Und zwar, das ist einfach ein Punkt, man sieht es auch zum Beispiel im Lukas-Evangelium, wo die Berufung geschieht, wie er letztendlich die Leute sendet, auch schon beginnend mit Johannes dem Täufer. Er sendet mit einem bestimmten Ziel. Und darum konnte so ein Diener Gottes dann sagen, er, der Herr Jesus, muss wachsen, ich muss abnehmen. Wenn man das richtig macht, dann wächst der Herr Jesus und wir nehmen ab. Und dann werden wir immer kleiner und der Herr Jesus immer größer, immer wichtiger. Und das ist das, was Gott der Vater will. Und wenn wir das nicht tun, dann ziehen wir uns die Eifersucht Gottes zu, weil er eifert für seinen Sohn, nicht für uns. Er pflegt uns. Er sorgt für uns, wie ein Vater für Kinder. Aber das Herz schlägt vor Gott, dem Vater, zuerst einmal für seinen Sohn und dann erst für sein Leib, die Gläubigen. Und wir müssen sehen, dass der Herr Jesus völlig im Mittelpunkt ist und sein muss. Und dann kommen auch wir Gläubige letztendlich zum Ziel. Und dann kriegen wir auch, was wir brauchen. Es wird wunderbar geschehen, aber wir müssen hier einfach gucken, dass wir beginnen, wegzusehen von uns, hinzusehen auf ihn. 2. Korinther 3,17 erklärt es nochmal in einer ganz anderen Art und Weise. Der Herr aber ist der Geist. Das ist eine ganz einfache Aussage. Warum ist der Herr der Geist? Weil der Herr Jesus, nachdem er aus den Toten auferstanden ist, Er ist ja wirklich körperlich, leiblich gestorben, ist ins Totenreich, hat den Teufel entwaffnet, ist dann siegreich, triumphal, weil er keine Sünde hatte und alle Sünde bezahlt hat, auferstanden aus den Toten, war dann bei den Jüngern, ist dann aufgefahren gen Himmel, hat die Himmel durchschritten, hat sein kostbares und teures Blut, das himmlische Heiligtum in der Stiftshütte gelegt. Und dann, sagt die Bibel, dann setzt er sich zur Rechte des Vaters, weil alles vollbracht ist. Und die Bibel sagt, Johannes 4, Gott ist Geist. Und wenn der Jesus sich zur Rechte des Vaters setzt, dann ist er wieder Geist. Und da ist der Herr Jesus heute als unser Hohepriester. Und jetzt sagt die Bibel, aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn der Jesus durch den Heiligen Geist in mein Herz einzieht, dann ist Freiheit. Freiheit vom Ich, Freiheit von der Sünde, Freiheit von der Religion, Freiheit von den falschen Werken. Paulus erklärt es ja in seinen Briefen, wo er sagt, dass letztendlich die falschen Werke aufhören, dass man davon Buße tut und dann letztendlich das Werk Gottes, nämlich das vollkommene Opfer Jesu, für sich in Anspruch nimmt. Und das ist wunderbar, diese Freiheit in Christus. Jetzt erklärt er, was passiert. Wenn das jemand begreift, dann hat er ja etwas im Auge. Dann sieht er auf den Herr Jesus, weil dann ist er das Wichtigste in seinem Leben. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht, das heißt ohne Sünde, ehrlich aufrichtig, dass wir das Haupt erheben können. Kein zum Beispiel konnte das Haupt nicht erheben, weil er Sünde hatte. Er musste den Blick senken, dass hier eben einfach gereinigt von jeder bewusster Sünde wir unser Haupt erheben, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Und die sehen wir in der Heiligen Schrift, die sehen wir in diesen wunderbaren Berichten über unseren Jesus. Und jetzt sagt die Bibel, das ist wie ein Spiegel. Und sagt, dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild, nämlich in das Bild Jesu Christi vom Geist des Herrn. So geschieht auch unsere Verwandlung, so geschieht Heiligung, so geschieht alles, was Gott wollte. Immer wenn wir beginnen, das Eigenleben durchzusetzen, kriegen wir ein Problem. Es gibt im Alten Testament eine berühmte Begebenheit. Ich habe sie schon öfters erwähnt und ich denke, es ist immer wieder wichtig, sich das anzusehen. Das ist die Heilung des Aramäers Naeman. Er war ja nicht einmal ein Jude. Und er wurde ja durch ein kleines Mädchen, das nicht verbittert war, obwohl sie geraubt wurde, wurde sie auf Gott und auf das Wirken Gottes durch die Propheten in Israel hingewiesen. Und dieser Mann war aussätzig und es war im Altertum, es war mit das Schlimmste, was es geben konnte. Und dass er trotzdem der Heerführer war, dieses Königs von Aram, das ist schon dramatisch. Das heißt, er muss ein ungeheuer wichtiger und guter Mann gewesen sein. Das hätte ihm Gott erstens nicht herausgesucht als Musterbeispiel und zum Zweiten hätte er niemals diese Rolle spielen dürfen, nachdem er aussätzig war. Und jetzt kriegt er plötzlich die Botschaft, dass Gott bereit ist, ihn zu heilen. Und er geht und sieht zu Elisa. Elisa ist ein Musterbeispiel, wie ein Gläubiger handeln soll. Jetzt kommt dieser Verteidigungsminister des Nachbarlandes, kommt zu Elisa und steht vor seiner Haustür. Jetzt würde jeder normale Mensch sagen, oh, jetzt musst du hinausgehen, jetzt musst du den Mann begrüßen, jetzt musst du ihm die Ehre geben, dass du sagst, oh, es ist gut, dass du kommst, Gott hat einen Plan für dich und dass man dem einfach seinen Stand honoriert, dass man seine Stellung akzeptiert und sieht, dass hier ein wichtiger Mann kommt. Und Elia, der Gott dient und der nur will, dass er Gott gefällig ist, Elisa macht was völlig anderes. Ich lese uns von 2. Könige 5,10. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Er redet nicht mal mit ihm. Er sagt ihm nur die Botschaft Gottes und ein wahrer Diener und eine wahre Dienerin Gottes wird immer nur das tun, was Gott ihm sagt. Also Elisa macht alles richtig. Und jetzt kommt das Interessante, jetzt kommt der religiöse Mensch. Jetzt kommt auch der Mensch, der vom Sündenfall her von diesem egoistischen, menschlichen, eigendenkenden geprägt ist. Und so ist Naeman genauso. Da wurde Naeman zornig. Wir dürfen nicht vergessen, er war ein bedürftiger Mann. Er hatte nur eine einzige Sehnsucht, geheilt zu werden vor Aussatz. Aber seine religiöse Vorstellung, die war so mächtig, dass sogar seine Not keine Rolle mehr gespielt hat. Und sprach, und jetzt kommt die Falle, siehe, ich dachte, er werde zu mir herauskommen. Hat er nicht getan. Und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen. Hat er nicht getan. Und mit seiner Hand über die Stelle fahren. Hat er nicht getan. Und so den Aussätzigen befreien. Und dann sagt er, weil, was soll das? Er akzeptiert die Lösung nicht. Er sagt, die Wasser taugen nichts, unsere sind besser. Er wandte sich ab und ging zornig davon. Interessant ist, seine Knechte, die waren schlauer wie er. Die sagen zu ihm, wenn er jetzt was Schwieriges von dir wollte, hättest du auch getan. Und dann kommt eine gewisse Einsicht. Sie erklärt ihm, er hat doch nur verlangt, dass er dich wäscht und dann wirst du rein werden. Da stieg er hinab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Sein Fleisch wurde wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Es wurde wie das Fleisch eines jungen Knaben. Er wird rein. Und dann erkennt plötzlich Naaman, dass es nur einen Gott gibt, nämlich der in Israel. Wenn wir nach dem Fleisch handeln, nach unseren eigenen Werken, nach unseren eigenen Vorstellungen, dann wird etwas passieren, das letztendlich nicht Gott erkannt wird, sondern wir. Dann wird man sagen, guck mal, wie der geistlich oder wie die geistlich sind, wie die hingegeben sind. Aber es ist ja etwas, was die Eifersucht Gottes reizt. Gott will das ja nicht, sondern er will, dass sein Sohn verherrlicht wird. Genau so war es, als Naaman aufgehört hat mit dieser falschen Sicht. Ich denke oder ich dachte und geglaubt hat, was das Wort Gottes, was der Prophet ihm gesagt hat, dann wird er gereinigt vom Aussatz, dann wird er geheilt und dann kriegt er die rechte Gotterkenntnis. Wenn wir richtig vorgehen, dann werden die Menschen beginnen, Gott zu dienen, ihn zu erkennen und dann werden sie wirklich erlöst. Warum geht es nicht? Warum funktioniert das bei den meisten Gläubigen nicht? Warum ist dieses menschlich-seelische so dominant? Es hat mit 2. Korinther 10, 4 zu tun. Da sagt Paulus, denn die Waffen unseres Kampfes, da steht im Griechischen Strateias, also des strategischen Kampfes, ist ein Fremdwort, aber hier ist jetzt einfach gemeint der klassische Kampf, sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse, also Dinge, die in unserem Hirn für uns letztendlich gedacht werde, zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen den Christus. Das heißt, wir müssen hier uns klar machen, dass ein Großteil unseres Denkens nicht geistlich ist, auch als Wiedergeborener, sondern dass ein Großteil unseres Denkens fleischlich ist, religiös, von dieser falschen Sachlage ausgehen, dass wir Gott etwas bringen müssen. Das sind Zwänge. Die hat fast jeder. Und die Bibel sagt, das sind Festungen. Die sind so stark, dass du nicht mehr das Wort Gottes objektiv lesen kannst. Das ist wie eine Festung, die gestürmt werden muss. Und er sagt, das sind Vernunftschlüsse. Es hört sich oft logisch an, ist trotzdem geistlich falsch. Und sagt er, jetzt musst du das zerstören, weil diese Dinge gegen die Erkenntnis Gottes gehen, dass nämlich Gott alles von Herr Jesus her für uns getan hat. Die Bibel sagt, alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm. Das nämlich genau wird zerstört, wenn man religiös, fleischlich, menschlich denkt. Und er sagt, jetzt müssen deine Gedanken gefangen genommen werden zum Gehorsam gegen Christus, dass du jetzt um Herr Jesus gehorsam bist. Was sagt der Herr Jesus? Johannes 6, 28 und 29. Was sollst du tun? Nicht die Werke, die du dir religiös vorstellst, geistlich vorstellst, sondern du sollst an ihn glauben, 2. Korinther 8, 5, du sollst dich ihm hingeben, 1. Petrus 4, 10, du sollst durch diese Gnadegabe, die Gott dir gegeben hat, ihm dienen. Und dann wird er, Epheser 4, 11 bis 16, realisieren, dass er dann als Haupt dich benutzt und dann wird das Echte geschehen. Wir haben vorher gelesen, Galater 2, 19 bis 21. Die Frage ist, was suchen wir? Das Unsere. Und die große Parole von Gott her lautet nicht ich, Christus. Und Johannes 7,17 sagt, wer der Wille Gottes tun will, der wird erkennen, ob es von Gott ist oder nicht. Das heißt, es dreht sich bei Gott alles um Glaube. Und wenn ich gehorsam bin, dann glaube ich. Und erst aus dem Glaube, aus der Hingabe an den Herr Jesus, tue ich den Rest. Ist ja interessant. Man sagt ja, der Römerbrief ist das Herzstück des Evangeliums. Und interessant ist, was Paulus, wo er ja genau erklärt, dass der Herr Jesus der Sühnedeckel ist, dass wir durch sein Blut mit Gott versöhnt werden, dass es nur auf Glauben geschieht, wo er alle diese gewaltigen Wahrheiten uns darlegt, wo er erklärt, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, wo er erklärt, was es heißt, in Christus zu sein, dass es kein Verdammnis mehr gibt für die in Christus, wo er Israel erklärt, Kapitel 9 bis 11, wo er ab Kapitel 12 die Wirkung der Gnadegabe und die ganze Ethik, die praktische Hingabe, die Obrigkeit, alle diese Dinge erklärt. Und trotzdem beginnt Paulus und endet in dem Brief mit was völlig anderem. Er sagt in Römer 1,5 vom Herr Jesus, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben. Er hat nicht studiert, dass er Apostel werden durfte, sondern er hat es von Gott empfangen. Er sagt dir klipp und klar, ich habe letztendlich nur ein einziges Problem im Geistlichen, dass ich alles von ihm, vom Herr Jesus, alles durch ihn und alles von ihm und alles hin zu ihm erwarte. Alles muss über den Herr Jesus gehen und zu ihm hin laufen. Und zwar, er erklärt es dann, auch die ganze Berufung kommt vom Herr Jesus, nicht von uns. Und jetzt erklärt er, warum. Zum Glaubensgehorsam für seinen Namen. Alle diese Dienste, alle diese Wirkungen Gottes, auch das, was er durch die Gnadegabe wirkt und das, was er verkündigen lässt und das, was er an andere tun lässt, hat immer nur ein Ziel, Gehorsam des Glaubens. Und ich sage es mal so, das ist jetzt etwas, das uns so fremd ist, aber der Gehorsam des Glaubens, das ist das, was Johannes 6, 28, 29 sagt, er geht letztendlich so vor, dass er uns sagt, nicht was ihr tut, sondern was ihr glaubt. Nicht was ihr bewirkt, sondern wie euch mir hingebt. Das ist der Grundgedanke der Bibel. Und das ist dieser Glaubensgehorsam. Jetzt sagt Paulus, alle Dienste in der Gemeinde Jesu haben das Ziel, diesen Glaubensgehorsam herbeizuführen. Das ist ja wunderbar, aber am Schluss ist sich Paulus wohl klar, dass alle diese geistlichen Wahrheiten von den Menschen wieder kaputt gemacht werden, wenn sie wieder beginnen, falsch zu denken. Und in Römer 15, Vers 18 sagt er, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Was hat er gewirkt? Um die Heiden, das sind wir, zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. Es geht also darum, er will diesen Glaubensgehorsam. Und das ganze Wirken des Paulus hat nur darauf gezielt. Er schließt dann den Römerbrief ab mit Römer 16, 26. Und er erklärt diesen wunderbaren Ratschluss, diese Geheimnisse Gottes, der Herr Jesus, das früher verschwiegen war, aber dieses Geheimnis wurde geoffenbart. Wir wissen das heute alles durch die Bibel, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei uns Heiden bekannt gemacht worden ist, zum Glaubensgehorsam. Das ist der zweitletzte Vers zum Römerbrief. Das heißt, Paulus will nur eines, Glaubensgehorsam. Und das heißt, ich höre auf, selber Vorstellungen zu entwickeln, ich höre auf, selber zu wirken, sondern ich gehe mich immer Jesus hin. Was er dann sagt, wo er mich hinschickt, was er mir durch die Heilige Schrift sagt, das tue ich einfach im Gehorsam gegen ihn und das ist das, was Gott will. Interessant ist, wenn du Hebräer 12 liest, diese Wolke der Zeugen, dann hast du Musterbeispiele, wie das alles ablaufen soll. Und zwar, die Bibel erklärt uns dann relativ einfach, dass Gott uns auch erzieht. Viele Erziehungswege Gottes, und die Bibel redet hier von Züchtigung, von Dingen, die uns nicht gefallen, wo dann Dinge passieren, wo wir seufzen, sagen, warum lässt Gott es zu? Er sagt hier klipp und klar, dass Gott das tun muss. Er muss uns erziehen durch Schulen, die vielleicht manchmal nicht einfach sind, dass wir endlich diesen Glaubensgehorsam lernen. Und dann erklärt er Vers 11, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Das heißt, er sagt, ich muss das üben. Ich muss geistlich immer wieder beginnen, 2. Korinther 10, 4, meine Gedanken zu kontrollieren, ob sie nicht doch gegen das Wort Gottes geht, ob sie gegen der Herr Jesus geht, indem sie nicht ihn im Mittelpunkt haben, indem sie nicht alles von ihm erwarten, indem sie nicht letztendlich zuerst fragen, was willst du, dass ich tun soll, indem wir einfach nicht mehr erlauben, dass unsere Seele dieses fromme, falsche, geistliche Werk hervorbringt. Und in 2. Korinther 1, 3 sagt die Bibel, dass er uns das, und auch die ganze Folgeverse, dass er uns das überhaupt dienstmäßig anvertrauen kann, muss zuerst etwas passieren. Also ich kann nur diese geistlichen Dinge, die ich jetzt gelernt habe, kann ich nur letztendlich anderen beibringen und als Musterbeispiel, als Zeugnis ausleben, wenn ich sie zuerst selber durchlebt habe. Und da gehört 2. Korinther 1, 3 dazu. Da sagt er klipp und klar, und zwar, dass Gott eben uns nur tröstet, wenn wir letztendlich diese Bedrängnis durchleben und wenn wir hier durchgehen und dann als Folge davon werden wir auch in der Lage sein, andere zu trösten. Das heißt, er muss uns bestimmte Dinge einfach durchleben lassen, dass wir lernen, Glaubensgehorsam zu praktizieren. Das heißt, es sind Übungen, die muss man durchleben. Das ist auch das Rätsel, warum es manche Gläubige schwer haben. Das sind Schulen. Man muss das durchleben. Wenn du es schwer hast, dann bist du in der Schule Gottes. Das ist ein Zeichen, dass er an dir arbeitet. Das ist wunderbar. Wir denken ja wieder menschlich, fleischlich. Und da kommt diese falsche Lehre, die auch in oft charismatischen Kreisen verbreitet wurde. Wenn du Gott dienst, geht es dir gut. Wenn du Gott dienst, hast du keine Krankheiten. Leute, die das gepredigt haben, sind dann selber an Krebs gestorben, die Wohlstandsevangelium und diese Dinge verbreitet haben. Letztendlich, Gott ist jederzeit in der Lage, mich vor jeder Krankheit zu bewahren. Er ist in der Lage, mich vor jeder Not zu bewahren. Er kann mich heilen. Aber eines ist klar, er wird mir das verordnen, was für mich nötig ist, dass ich der Glaubensgehorsam lerne. Und wenn das alles dazugehört, dann kann ich nur noch eines tun, mich unter seine gewaltige Hand beugen und es von ihm annehmen und dann wird er mit mir zum Ziele kommen. Ich war, als ich mit der Pfingstbewegung kämpfte, war ich krank. Ich war krank, ich hatte Schmerzen, ich konnte nicht einmal mehr manchmal gerade stehen und die Ärzte haben mich untersucht, sie haben nichts gefunden. Ich bin verzweifelt. Und plötzlich heißt eines Tages, geh zum Arzt, bin ich zum Arzt gegangen. Innerlich habe ich zuerst gesagt, nützt ja nichts, war ja schon, hat alles nichts gebracht. Da hat er noch 5 Minuten die Krankheit erkannt. Als ich ihm dann sagte, dass ich die schon 10 Jahre habe und die Ärzte mich untersucht haben und sie es nicht gefunden haben, er hat mir das nicht geglaubt. Mir war dann klar, Gott hat die Augen der Ärzte verhüllt, weil ich die Krankheit gebraucht habe. Ich hätte die Kämpfe mit der Pfingstbewegung nicht überlebt, wenn ich diese Kämpfe nicht gehabt hätte wegen der Krankheit. Es hat mich untergehalten. Wunderbar. Als Gott sein Ziel mit mir erreicht hatte, hat er die Krankheit weggenommen. Hat sie erkennen lassen. Ich habe Medikamente bekommen. Die Krankheit war geheilt. Doch wunderbar, wie Gott es macht. Aber die Bibel sagt, Apostelgeschichte 14, 22, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Und diese Trübsale haben oft den Hintergrund, entweder dass er uns bezüglich der Sünde hier in die Schule nimmt oder aber, dass er uns diesen Glaubensgehorsam, der immer sich zuerst um Herr Jesus hingibt und immer das tut, was er will, immer noch am Wort Gottes gehen, nicht nach meinem eigenen Vorstellungsvermögen, dass er uns das beibringt und das muss er uns manchmal durch Erziehungswege. Psalm 119, sagte 67, Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber befolge ich dein Wort. Wisst ihr, was heißt? Das ist beschämend für uns Gläubige. Wenn Gott mich nicht demütigen würde, würde ich gar nicht aufs Wort Gottes hören. Keiner ist, auch kein Wiedergeborener, ist so geistlich, dass er immer aufs Wort Gottes hört. Sondern ich muss gedemütigt werden, dass ich aufs Wort Gottes höre. Das wollen die Leute nicht hören. Ist aber so. 71. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Ich würde die Anweisungen nicht lernen, wenn ich nicht gedemütigt würde. Psalm 77, 11. Leicht zu merken, ein ganz wichtiger Punkt für jedes geistliche Leben. Und ich sage, ich will, das hat mit dem Wille zu tun, ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Die rechte des Herrn ist der Herr Jesus, Psalm 118. Also diese Änderungen in meinem Leben, die der Herr Jesus wirkt, das ist der Wille Gottes. Und jetzt könnt ihr in Hebräer 11 das Ganze nachlesen. Hiob, Abraham, Mose, Petrus, Johannes, Paulus, alle diese Leute, auch die Frau, auch Sarah, auch Maria Magdalena, alle diese Frauen hat Gott in die Schule genommen, alle diese Männer hat Gott in die Schule genommen und letztendlich hier Änderungen in ihrem Leben gegeben und letztendlich sein Ziel mit ihnen erreicht. Und das soll doch auch bei mir geschehen. Weißt du, und wenn du dann das Hebräer 11 dir nochmal in Ruhe anguckst, dann siehst du etwas, der Vers hat mich immer getroffen, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wisst ihr, wie wir den Vers schreiben würdet? Ohne Hingabe, ohne Werke, ohne Selbstverleugnung ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Sagt es die Bibel? Sie sagen nein, Glaube. Sie sagt, ich muss glauben, muss mich ihm glaubensmäßig auf den Altar legen. Er wirkt dann Hingabe. Er wirkt dann Entschiedenheit. Er wirkt dann Radikalität. Aber es geht immer darum, dass der Glaube geschieht, dass ich durch den Glaube das tue. Und 2. Korinther 4, 13 sagt ja klipp und klar, wir haben den Geist des Glaubens. Wir haben den Geist des Glaubens. Das heißt, ich kann das. Jeder Wiedergeborene hat durch den Heiligen Geist den Geist des Glaubens und kann es tun. Und das ist alles, wenn man es so nimmt, relativ einfach, wenn man das Grundprinzip Gottes versteht. Und dann wird sich mein Leben verändern. Und Römer 8, 25 sagt, dass man das im Prinzip nicht sieht, sondern man hofft es, weil es nämlich die Bibel sagt, und hält sich ja das, wenn wir jetzt standhaft ausharren, dann wird das geschehen. Und wie das geschieht, ihr könnt es in Ruhe lesen, 2. Korinther 6, ab Vers 4, wo Paulus sein Leben erklärt. Wo er erklärt, wie das alles bei ihm abgelaufen ist. Wie Gott diese Erziehungswege genutzt hat, um ihn zum Glaubensgehorsam zu bringen. Er sagt, er ist ein wahrer Diener Gottes, ab Vers 4. Ich mache jetzt bloß Auszüge. In viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, in Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der Rechten, in der Linken. Dann erklärt er Ehre, Schande, Böse, Gute, Nachrede und so weiter und so weiter. Also er macht was Wunderbares, er erklärt durch das Positive und das scheinbar Negative, weil das, was Gott an Erziehung gibt, ist nie negativ, dass Gott das alles verordnet hat und dass ein wahrer Diener Gottes so vorgeht. Und dann sagt er in Vers 9, als Sterbende, wenn wir nämlich mit Christus gestorben sind, als Sterbende, und siehe, wir leben, nämlich in Christus, als Gezüchtigte, Erzogene und doch nicht getötet, als Betrübte, weil Gott uns dämpfen muss, und immer fröhlich, als Arme und doch viele reich machend, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Das Geistliche ist so ein gewaltiger Schatz, dass es alles andere aufwiegt. Und jetzt sagt Paulus, es kommt auch nicht auf unsere menschliche, geistliche Stärke, auf unsere Intelligenz an. Er sagt in Römer 8, dass letztendlich denen, die Gott lieben, alles zum Beste dient. Und er sagt, in 2. Korinther 12, Abvers 9, dass Gott ihm ganz klar sagt, deine Schwachheit spielt keine Rolle. Lass dir an meiner Gnade genügen. Also sei Schwachheit ist kein Hindernis für die Kraft Gottes. Du kannst noch so schwach sein, spielt überhaupt keine Rolle, sondern Gott wird dir in aller Schwachheit, wenn du glaubst und dich glaubensmäßig dem Herr Jesus hingibst, wirst du letztendlich diese Schule Gottes durchlaufen und du wirst an dieser Gnade genügend haben. Und dann läuft das wie in Markus 2, 13, 14, wo zum Beispiel Levi berufen wurde, der Sünder, der Zöllner, dass der Jesus zu ihm sagt, folge mir nach. Er stand auf und folgte ihm nach. Dann kommt einfach ganz kindlich eine relativ sofortige, einfältige, nicht mehr zweifelnde, nicht mehr spitzfindige Hingabe. Wenn man etwas erkennt, dann gibt man sich einfach hin. Das ist Glaubensgehorsam. Und am Timotheus, seinem Lieblingsschüler, sagt er dann in 1. Timotheus 6, ab Vers 11, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Nämlich, er erklärt hier, die Begierden, es gibt auch geistliche Begierden, wo falsch sind. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach der Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und das ist das, was hier gemeint ist. Ich soll den Kampf des Glaubens kämpfen. Ich soll mich auch nicht dauernd verrückt machen. Salomo, der ja alles durchlebt hat, einer der weisesten Menschen, die jemals über der Erdboden gelaufen sind, im Alten Testament sicher der weiseste, aber nicht der sanftmütigste, nicht der demütigste, das war Mose. Aber hier im Alten Testament, der weiseste Mann auf Erden, hat fast alle Fehler gemacht, die man machen konnte. Er hat, obwohl hier ganz klar war, was Sache ist, hat er sich heidnische Frauen geholt. 1000 Stück, muss man sich vorstellen. Das ist Wahnsinn. Wobei ich nicht weiß, ob alle heidnisch waren, aber 1000 Stück sind einfach 999 zu viel. Und er hat dann diese ganze Kämpfe durchlebt und ist ein Musterbeispiel für uns. Er sagte, Prediger 10, 4, Gelassenheit verhindert große Sünden. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn auch meine Seele aufbegehrt und diese Werke, dieses Religiöse, so wie Naaman, wenn man denkt, oh, Gott muss es jetzt so machen, jetzt will ich mich Gott so hingeben, wenn das kommt, dann muss man gelassen sein. Einfach ganz ruhig und sage, halt, nicht ich, Christus, unser Ausgangstext. Ich gebe mich einmal Jesus hin und er wird dann letztendlich entscheiden, was ich tun soll. Und dann wird der Teufel kommen und sagen, guck mal, jetzt tust du gerade nichts. Ich brauche ja nichts tun, bevor der Herr Jesus mich nicht sendet. Ich muss mich ihm hingeben und dann sendet er mich. Vorher brauche ich nichts tun. Und da muss man die Stimme des Feindes zum Schweigen bringen und einfach am Herr gehorsam sein. 2. Thessalonicher 3, 5. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Der Jesus hat auch gesagt, ich will nur tun, was der Wille des Vaters ist. Er hat genauso gehandelt. Und wir müssen das lernen, dass wir auch Musterbeispiel des Herrn Jesus und des Paulus einfach sehen, wie wir hier ruhig, gelassen unserem Herrn hingeben und dann wartet, was er von uns will. Aber das dann, wenn wir es erkennen, von ganzem Herzen tun. Paulus sagt wieder im Timotheus in seinem Testament in 2. Timotheus 3, 10, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in standhaftem Ausharren und so weiter. Und erklärt, dass Gott ihn aus allem dem gerettet hat und dass der Herr hier letztendlich ihn als Musterbeispiel gegeben hat, wie man Gott dienen soll. Johannes 21, 22, ich denke, da gehört auch etwas dazu, dass man aufhört, auf andere zu sehen, aufhört, sich mit anderen zu vergleichen und ganz einfach das akzeptiert, was der Herr Jesus und Petrus bezüglich dem Johannes sagt, zwei seiner großen Nachfolger. Er sagt ganz einfach, was geht dich an, Petrus, was mit dem Johannes ist? Folge du mir nach. Was geht das mich an, was Gott mit anderen tut? Zuerst einmal muss ich ihm nachfolgen. Und 2. Timotheus 3,10 zeigt wieder, er letztendlich gibt uns Musterbeispiele, wo wir sehen, wie wir es lernen können, und das ist ein Paulus. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir diesen Weg beschreiten, der kindlich eifältige Hingabe, dann sagt Jakobus 1, von Vers 2 bis Vers 8, etwas, dass ich letztendlich, wenn ich diesen Glaubenskampf kämpfe und bewährt sein will, dass ich nicht zweifeln darf. Ich darf nicht beginnen zu sagen, oh, meint Gott das wirklich so? Sondern wenn es so geschrieben steht, nicht ich, Christus, sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn. Und dann uns, der Herr steuert alles. Er macht die Gnadengabe, 1. Petrus 4, 10, lebendig, die dann laut Epheser 4, 11 bis 16 wirksam wird. Wenn ich das kindlich eifertig glaube, ohne zu zweifeln, dann wird es wirken. Sobald ich anfange zu zweifeln, wirkt es nicht mehr. Und er sagt, klipp und klar, ich soll mir auch den Hiob angucken, in Jakobus 5, 11, wie Gott mit ihm zum Ziele kam. Und da ging es ja nicht so glatt, wie man gedacht hat. Und trotzdem hat dieser Erziehungsweg am Schluss einen Hiob so weit gebracht, dass er sagen muss, ich habe nur vom Hörensagen von dir vernommen. Jetzt aber habe ich dich von Angesicht zu Angesicht erkannt. Praktisch, jetzt habe ich Gott wirklich erkannt. Angesicht zu Angesicht ist eigentlich bildlich. Und so wird es bei uns auch sein. Wir werden dann Gott wirklich erkennen, werden ihm dienen. Und dann hört der Hader auf, weil Jesaja 45, 9 sagt, wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Wir dürfen nicht hadern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sondern wir müssen erkennen, Jesaja 64, 7, nun aber bist du, Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Töpfer, wir sind alle das Werk deiner Hände. Ich gebe mich ihm hin und warte dann, was er mit mir tut. Und dann schließt sich der Kreis. Und dann bin ich wieder bei Galater 2, 19, 20. Ich bin mit Christus, dem Gesetz, gestorben. Ich lebe jetzt Gott. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Alles, was ich im Fleisch lebe, lebe ich jetzt dem Sohn Gottes, der mich geliebt und praktisch sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist einfach die Regel. Nicht ich, Christus. Römerbrief sagt es auch. Jetzt kommt halt die ganz einfache Sache, dass ich Entscheidung fällen muss. Will ich noch meine religiösen Gefühle gehen? Will ich noch dem gehen, was die Menschen sagen? Will ich noch dem gehen, was die Bücher sagen? Will ich nach dem gehen, was die berühmte große Ausleger der Bibel und auch die Gründer vieler geistlicher Richtungen mir vorgegeben haben? Das sind alles Menschen gewesen mit ihren Fehlern. Die eine gehe nach die Reformatoren, die andere gehe nach der Täufer, die andere gehe letztendlich nach den Führern des Pietismus, die andere gehe nach den Führern der Brüdergemeinde. Es gibt tausende Möglichkeiten, nach wem ich gehe. Aber die Bibel sagt letztendlich, nicht ich, Christus. Will ich Menschen noch gefällig sein, das, was Menschen wollen tun, dann bin ich disqualifiziert. Letztendlich muss ich sagen, nicht ich, Christus. Ich gehe mich ihm hin, leg mich ihm auf den Altar und sag, was willst du, dass ich tun soll? Ich will keine Werke von mir aus tun, sondern das, was du willst. Und die Bibel sagt, wenn wir wirklich glauben, Jakobus sagt klipp und klar, echter Glaube wirkt Werke. Dann kommen die Werke, die Gott will und nicht die ich will. Und von daher war jetzt unsere Verkündigung heute eine Beerdigung. Ich hoffe, dass es eine Beerdigung war. Eine Beerdigung des eigenen geistlichen Wollens, eine Beerdigung der eigenen fleischlichen, falschen Werke, eine Beerdigung der Denkweise, wie ein Naemann sie hatte, ich dachte, und wenn man schon bei Naemann ist, dann guckt euch auch noch der Gehasi an, der war ein ganz schlimmer von der Sorte. Ich gehe mich einfach am Herr Jesus hin, Paulus ist mein Musterbeispiel, er bringt es am Timotheus bei, ich gehe mich einfach am Herr Jesus hin, auf der Altar, und dieser Glaube, wenn der echt ist und diese Hingabe sauber ist, dann kommt automatisch als Folge davon die richtige Hingabe, dann kommt als Folge davon die richtigen Werke, das richtige Tun, dann wird alles funktionieren und dann wird Gott verherrlicht und dann ist Gott, der Vater, zufrieden. Denn er sagt auf dem Berg der Verklärung, dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Alles ist vom Herr Jesus, durch ihn und zu ihm und das geschieht dann, wenn ich diese Haltung habe. Kann ich das alles? Ja, wenn ich den Geist des Glaubens habe. Aber etwas ist hier Bedingung. Ich muss wollen. Und der Jesus ist der, der das Wollen und das Vollbringer in mir wirkt, sobald ich mich ihm auf der Altar lege. Ich möchte beten. Jesus, wie viel haben wir in unserem Leben dir vorenthalten? Wie viel haben wir von deinen Wegen durchkreuzt? Wie oft haben wir gedacht, wie wunderfromm wir seien und was wir alles für dich getan haben, denn in Wirklichkeit sind wir dir aus der Schule gelaufen. Gib uns einfach ein einfältiges, kindliches Herz, auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten der Endzeit und der Prüfungen, dass wir uns dir auf den Altar legen und uns zuerst dir hingeben, dann wartet, wo du uns hinschickst. Dass wir letztendlich erwartet, dass du, wie es im Epheserbrief steht, in Kapitel 4, als Haupt alles steuerst, dass du unsere Gnadegabe wirksam werden lässt, dass du mit uns zum Ziele kommst. Dass man wirklich sagen kann, in unserem Leben ist geschrieben, nicht ich, Christus, dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen.